Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Bevor wir starten, würde ich gerne eure Meinung wissen. Was glaubt ihr? Wer hat ein Motiv gehabt? Wer ist verantwortlich für die Anschläge auf die Nord Stream Pipeline? Ihr könnt jetzt direkt abstimmen bei YouTube in der Community. Würde mich freuen, dann werden wir auch ein Ergebnis sehen, was ihr denkt, wer verantwortlich war für diese Sabotage. Und da wir auch viele neue Abonnenten haben, erstmal vielen Dank fürs Abonnieren. Gerne auch ein Abo dalassen, wenn du zum ersten Mal da bist. Möchte ich kurz erklären, warum diese Thematik so wichtig ist, auch für Investmententscheidungen, für finanzielle Intelligenz, aber auch generell für jeden Bürger natürlich. Auf der einen Seite steht natürlich unser sozialer Frieden und der Frieden generell auf dem Spiel. Aber auf der anderen Seite können durch politische Fehlentscheidungen jetzt natürlich auch grandiose Kollateralschäden entstehen, die uns alle betreffen. Und um eine sinnvolle, langfristige, gute Investmententscheidung zu treffen, brauche ich immer das gesamte Bild. Das ist wie bei einem Puzzle. Nur wenn ich alle Puzzleteile habe, dann kann ich auch das Gesamtbild erreichen. Und so ist es auch natürlich bei Investmententscheidung, man braucht den Überblick, man muss das große Bild haben. Also es ist wichtig, was passiert geopolitisch, was passiert gesellschaftlich, was passiert sozial, was passiert regierungstechnisch, politisch und so weiter. Und wir sehen ja, dass politische Fehlentscheidungen dann auch leider grandiose Kollateralschäden auslösen können. Also aus dem Grund, wenn ihr mir folgen wollt, schaut gerne in meine anderen Videos rein. Das sind wirklich Themen von Autarkie, wie zuletzt mit Markus Strauß. Wie kann ich mich aus Natur ernähren? Wie kann ich Geld sparen? Bis hin, was mache ich mit meinem Bausparvertrag, Lebensversicherung, Gold, Bitcoin und so weiter. Also Abo dalassen und gerne natürlich auch den Kanal weiterempfehlen. Kurzer Recap, was ist eigentlich passiert? Wie ihr alle wisst, wurde am 26. September bei der Pipeline Nord Stream 1 und 2 ein Druckabfall bemerkt, und zwar in der Nähe der dänischen Insel Bornholm. Kurz darauf wurde gleich ein Leck ausgemacht. Am Anfang vermutete man eventuell ein Erdbeben in der Ostsee, aber dann relativ schnell war klar, dass es eine koordinierte Aktion war, dass es ein Anschlag war, ein Sabotageakt war auf beide Pipelines, auf beide Röhren. Lediglich der Strang B von Nord Stream 2 war unbeschädigt. Der Verdacht auf eine schwere Sabotage wurde dann auch von der schwedischen Staatsanwaltschaft erhärtet. Man könne bestätigen, dass es in schwedischen Gewässern eine Detonation gegeben habe, sogar mehrere. Auch die dänischen Kollegen als auch die deutschen Kollegen vom Bundeskriminalamt gehen jetzt in der Zwischenzeit von einem Sabotageakt aus. Russlands Präsident Wladimir Putin spricht ganz offen an, dass es sich um einen Terroranschlag handelt. Die Bundespolizei als auch die Marine soll jetzt für Aufklärungen sorgen. Auch die Schweden und Dänen sind da dran, weil man natürlich unbedingt wissen möchte, was da passiert ist. Die Russen dürfen nicht mit untersuchen. Und als wäre das nicht genug, gab es sogar jetzt noch auf der dänischen Insel Bornholm einen Blackout. Ja, ihr hört richtig. Auch da natürlich die Frage, ja, Zufall oder auch wiederum eine Art Terroranschlag oder Sabotageakt. Und natürlich die Gretchenfrage, die Frage aller Fragen, wer ist dafür verantwortlich? Wer hat überhaupt die Kapazitäten und die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten und auch die Fähigkeiten in einer Mannschaft, so etwas Hochspezialisiertes durchzuführen in 50, 60, 70 Meter Tiefe? Und die Gerüchteküche brodelte natürlich gleich kräftig und der Westen, also wir, gingen davon aus, dass es natürlich Russland in die Schuhe zu schieben sei, weil die hätten natürlich einen Mehrwert, dass man so eine Aktion startet. Aber ist dem wirklich so? Und heute möchte ich einfach mal ein paar Daten und Fakten auflegen, die man vielleicht so im Mainstream nicht hört, einfach um ein Komplettbild zu erhalten, damit ihr euch auch eine eigene Meinung bilden könnt, weil darum geht es ja in der Zwischenzeit. Es geht darum, dass ihr mündige Bürger seid, mündige Investoren seid, weil in der Zwischenzeit, man kann ja niemandem mehr glauben, niemandem mehr trauen. Hey, wie gesagt, steht alles in Frage, auch das, was ich sage, aber Fakt ist tatsächlich, dass wir natürlich eine einseitige Berichterstattung bekommen, dass das Narrativ weiterhin schärft. Und momentan wissen wir ja, Krieg ist immer böse, ja, aber Putin ist böse, aber wenn der Amerikaner einen Krieg gestartet hat, war es immer natürlich gut und dahingehend, das ist natürlich Doppelmoral, das ist eine Heuchelei sondergleichen und ja, auf dem Weg heute zum Beispiel hier ins Studio habe ich im Radio, im Deutschlandfunk einen grünen Politiker gehört, da muss ich sagen, also das war Kriegsrhetorik vom Feinsten, hätte man mich 80 Jahre zurückgebeamt, würde ich sagen, kein großer Unterschied, ne? Aber gut, ich bin Pazifist und dahingehend glaube ich nicht, dass Waffen den Frieden auslösen werden. Ganz im Gegenteil, sie werden das Leid nur weiter verlängern. Davon bin ich überzeugt. Dazu habe ich übrigens auch einen Artikel geschrieben. Der wurde bei Focus veröffentlicht, aber auch bei mir im Blog. Beide Links findet ihr unten, gerne nachlesen. Da fordere ich zum Beispiel auch auf, dass die Bundesregierung jetzt aktiv werden muss mit einem ganz klaren Plan, welche Schritte sie jetzt unternehmen muss, um diese Energiekrise, diese Gaskrise, die Inflation einzufangen. Und dazu gehört tatsächlich auch Sanktionen beenden und Diplomatie wieder spielen lassen. Aber gut, Wo kein Wille ist, ist auch kein Weg, das wissen wir. Schauen wir uns jetzt mal an, wer welche Interessen haben könnte. Und danach könnt ihr selbst entscheiden, was am wahrscheinlichsten ist, weil es ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Ich habe Insider-Informationen, die werde ich am Schluss auch verlauten lassen, aber schauen wir uns erstmal an, was spricht zum Beispiel für Russland. Europäische Sicherheitsbeamte hatten am Montag und Dienstag 2 russische Militärschiffe in der Nähe des Lecks an der Nord Stream Pipeline gesichtet. Das berichtete der amerikanische Fernsehsender CNN unter Berufung auf europäische Geheimdienstnachrichten. Die britische Times berichtete unter Berufung auf Geheimdienstkreise, dass es höchstwahrscheinlich sei, dass Russland für die Explosionen an der Pipeline verantwortlich sei. Die Sprengsätze hätten schon vor Wochen oder Monaten an der Pipeline platziert worden sein. Der Bundeswehrkommandeur Michael Giss suggeriert ebenfalls, dass Russland hinter den Anschlägen steckt. Zwar könnten Spezialtaucher die Sprengsätze angebracht haben, er hält aber Spezialgeräte für wahrscheinlicher. Die Bundeswehr wisse, dass es bei der russischen Marine Drohnen gibt oder auch Kleinst-U-Boote, die man für solche Zwecke nutzen könnte. Er könne sich auch vorstellen, dass im Vorfeld beim Bau der Pipeline bestimmte Maßnahmen getroffen wurden, um ein solches Ereignis auszulösen. Russland weist alle Anschuldigungen zurück. Natürlich die Frage, schädigt Russland sich selber und zerstört eine Pipeline, die es teilweise selbst mitfinanziert hat? Wir sprechen insgesamt von 8 Milliarden Euro, was zum Beispiel Nord Stream 2 gekostet hat, und die Reparaturen werden lange dauern. Russland hat natürlich ein Eigeninteresse, selbst dieses Gas Richtung Europa zu bringen. Also, was ist eure Meinung dazu? Glaubt ihr, Russland sei verantwortlich? Dann stimmt jetzt ab in der Community bei YouTube. Den Link findet ihr unten oder ihr guckt einfach bei YouTube Community und dann könnt ihr abstimmen, ob ihr Russland für verantwortlich haltet. Oder war es eine False-Flag-Aktion der Russen nach dem Motto, hey, jetzt haben wir einen Grund, weiterhin gegen euch zu schießen. Ihr habt jetzt unsere schöne Pipeline kaputt gemacht und jetzt werden wir den Krieg ausweiten. Es war ein Anschlag auf Eigentum, Teileigentum der russischen Föderation oder der russischen Unternehmen. Übrigens, ich habe exklusives Fotomaterial zugespielt bekommen von einem Whistleblower aus Geheimdienstkreisen. Ich weiß jetzt, wer es war, nämlich hier. Ja, Spaß muss sein. Oder sagt man, ja gut, der Strang B von Nord Stream 2, der funktioniert noch, darüber können wir ja noch Gas liefern. Also, es gibt verschiedene Variablen und das macht es ja so spannend, das ist ja so diese Spieltheorie, dass man alle verschiedenen Möglichkeiten durchspielt und überlegt, was ist am wahrscheinlichsten. Aber wir gucken uns jetzt mal an, wer könnte noch Interesse haben, schauen wir uns mal die USA an. Und da findet man zuallererst natürlich dieses wirklich aussagekräftige Video von Präsident Joe Biden, wo er ganz klar sagt, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, dann werden wir Nord Stream 2 beenden, mit was auch immer. Also schaut es euch selber an.
If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.
But how will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control?
I promise you, we'll be able to do it.
Das ist schon mal sehr verdächtig, da könnte man sagen, das ist definitiv ein Indiz, würde jeder Polizist erstmal so annehmen. Ähnlich hatte sich auch die Staatssekretärin im Außenministerium Victoria Nuland geäußert, nach dem Motto, wenn Russland in der Ukraine einmarschiert, dann werden wir Nord Stream 2 beenden auf die eine oder andere Art. Vielleicht war das jetzt die andere Art. Übrigens ist Victoria Nuland kein unbeschriebenes Blatt, nicht nur hat sie damals gesagt, Fuck the EU in Leaks, die veröffentlicht worden sind zwischen ihr und einem anderen amerikanischen Diplomaten in Kiew. Genau, da ging es nämlich dann um den Umsturz der damaligen pro-russischen Regierung auf dem Maidan. Wir erinnern uns 2014, insgesamt hat die USA da anscheinend 5 Milliarden Dollar investiert, um diesen Regimewechsel durchzudrücken. Die US-Regierung hat dann die immer lauteren Vorwürfe gegen sich natürlich abgewehrt und als lächerlich abgekanzelt. Die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses hat gesagt, wir wissen alle, dass Russland eine lange Geschichte der Verbreitung von Fehlinformationen hat. Eine lange Geschichte der Verbreitung von Fehlinformationen? Da war doch was. Ach ja, die USA selbst war da. Ja, wir erinnern uns natürlich an die Weapons of Mass Destruction, also die Massenvernichtungswaffen, die Saddam Hussein auf jeden Fall hatte. Oder die Brutkastenlüge in Kuwait für den Krieg in Kuwait 1991. Oder auch Vietnam, und es gibt so viele Beispiele, Koreakrieg etc. Überall waren immer wieder Lügen Grundlage für die Rechtfertigung eines Krieges. Und das berühmteste und traurigste Ereignis war natürlich der Irakkrieg. Am Anfang stand eine Lüge eine Million tote Zivilisten. Ein Land, was bis heute zerstört ist, was nicht wieder auf die Beine kommt. Und ich frage mich, wo waren damals die Solidaritätsbekundungen mit dem Irak, beziehungsweise wo waren die Sanktionen bei diesem Angriffskrieg gegen die Amerikaner? Aber das spricht wieder mal für unsere Doppelmoral und für die Heuchelei, die wir leben. Und ich möchte auch daran erinnern, dass momentan die Mehrheit der Weltengemeinschaft sich nicht an den Sanktionen beteiligt, natürlich den Krieg aufs Äußerste verurteilt, was ich auch mache. Aber nichtsdestotrotz, wenn die Sanktionen uns mehr schaden als anderen, sollte man nochmal überlegen, ob das wirklich Sinn macht, was wir hier gerade tun. Biden hält sich bedeckt bezüglich, wer es denn war. Aber sein Kollege, Außenminister Blinken, sagte völlig überraschend auf einmal, nachdem man jahrelang anderes aus Washington gehört hat, dass niemand das Interesse hätte an der Zerstörung von Nord Stream 1 und 2. Ist das so tatsächlich? Niemand? Trump zum Beispiel bei seiner Rede vor der UN, als er warnte von der großen Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas? Und wer beliefert uns gerade mit sehr, sehr teurem LNG-Gas und macht pro Schiff ca. 200 Millionen Dollar Gewinn? Und wer ist jetzt auf einmal durch diese Krise zum wichtigsten Gaslieferanten Europas geworden? Wahrscheinlich auf Jahre hinweg. Ja, und Außenminister Blinken äußerte sich am 30. September so.
This is also a tremendous opportunity.
Ja, also jede Krise ist eine Chance. Deswegen heißt ja mein letztes Buch, mein letzter Bestseller, die größte Chance aller Zeiten. Genau in diesem Buch beschreibe ich die Zyklen, die wir gerade sehen und auch die Krisen, diese Katharsis, die wir durchleben müssen und welche Chancen sich daraus ergeben. Also finanziell, aber auch für uns als Gesellschaft. Ich erwarte natürlich erstmal ein Tal der Tränen, aber danach eine goldene Ära. Wer es noch nicht hat, kann es bei mir im Webshop mit Signatur und Widmung gerne bestellen unter mark-friedrich.de. Ja, eine gigantische Chance. Die Frage ist nur, für wen? Momentan, so wie es aussieht, für die USA, weil es Waffensysteme Richtung Europa verkauft, Richtung Ukraine verkauft, weil es Gas Richtung Europa verkauft und weil viele Unternehmen, die hier jetzt aus Angst vor Versorgungssicherheit, vor Deindustrialisierung fliehen und neue Möglichkeiten suchen, mit Versorgungssicherheit und mit steuerlichen Anreizen irgendwo zu produzieren, wo man nicht der Gefahr ständig ausgesetzt ist, durch willkürliche Politik in den Lockdown geschickt zu werden oder mit Strom rationiert zu werden, beziehungsweise horrende Preise für Strom, Gas und so weiter zu bezahlen. Dazu hatte ich übrigens, wie gesagt, auch einen Artikel geschrieben und ein Video gemacht. Das Video findet ihr hier und den Artikel findet ihr unten in der Beschreibung. Unbedingt lesen, unbedingt teilen, kräftig teilen mit vielen Freunden und Bekannten, damit wir diesen Wahnsinn stoppen können. Ja, ein weiteres Indiz vielleicht, warum es vielleicht die USA war, ist auch dieser Tweet hier, nämlich, das ist niemand anderes als der frühere Außen- und Verteidigungsminister von Polen, Radoslaw Tomasz Sikorski, der dann gleich den USA gedankt hat mit Thank you, USA. Hat er mehr Informationen? Interessanterweise, seine Frau ist Amerikanerin und schreibt auch für den Atlantic, aber ob da jetzt irgendwelche Informationen geflossen sind, ich weiß es nicht. Auch erstaunlich ist dieses Video, nämlich mit dem Ökonomen Jeffrey Sachs, der in einem Interview ganz klar gesagt hat, dass viele Journalisten, viele Politiker, aber auch viele Kollegen ganz klar davon ausgehen, dass es die USA waren. Ein sehr sehenswertes Video, ein sehr sehenswertes Interview. Und jetzt vielleicht noch ein Hinweis, der auch nochmal für die USA spricht, dass man das Ganze auch vorbereitet hat, ist nämlich, dass die Sanktionen, die wir jetzt sehen, schon 2017 vorbereitet worden sind. What? Ja, ihr hört richtig. Das Ganze begann im Juni 2017 im US-amerikanischen Senat. Und zwar heißt es Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017. Das Gesetz wurde am 2. August von den Demokraten und den Republikanern beschlossen und vom US-Präsidenten Trump unterzeichnet. Das Gesetz sieht vor, dass auch ausländische Unternehmen, die gegen die Sanktionen verstoßen, auch nach US-amerikanischem Recht verklagt und verfolgt werden können. Hintergrund des Gesetzes ist es, dass in den USA Jobs in der Öl- und Gasindustrie gesichert werden. Und die ersten Auswirkungen dieses Gesetzes gab es schon am 2. Dezember 2017. Und zwar für Firmen, die sich an Nord Stream 2 beteiligten. Dazu hat man einen neuen Act gemacht mit dem Namen Protect European Energy. Man wollte dadurch nichts anderes als den Bau der Pipeline verhindern. Die Firma, die für den Bau der Nord Stream Pipeline verantwortlich war, die Firma Allseas, bekam ein Schreiben der US-Regierung, in dem ihr gedroht wurde, entweder die Bauarbeiten innerhalb von 48 Stunden einzustellen oder auf die Sanktionsliste der USA zu kommen. Tja, und wie ihr euch vorstellen könnt, hat dann die Schweizer Firma Allseas die Arbeiten niedergelegt. Ein Punktgewinn für die USA. In dem Brief hieß es, sollte die Firma die Arbeiten aber auch nur für einen einzigen Tag nach Unterzeichnung des amerikanischen Sanktionsgesetzes fortführen, drohten ihr potenziell vernichtende rechtliche und wirtschaftliche Sanktionen. What? Hier auch wieder Kriegsrhetorik. Auch in anderen Ländern wirken amerikanische Sanktionen, wie zum Beispiel in Syrien. Hier ist es aufgrund der Sanktionen nahezu unmöglich, irgendein Geschäft zu machen. Und das zerstört natürlich ein Land und zermürbt die Bevölkerung. Führt dazu, dass sie vielleicht dann zu Terroristen werden oder auswandern, flüchten. Und dann muss sich dann Frankreich, Deutschland, Österreich um die Flüchtlinge kümmern. Der Amerikaner ist weit weg auf der anderen Seite. Und nochmal, ich bin ein Riesenfan von den USA. Ich habe dort gelebt, ich habe Freunde dort und so weiter. Ich bin kein anti-amerikanischer Populist. Aber die Fakten sprechen eine deutliche Sprache. Es geht natürlich um Eigeninteressen. Und die USA war schon von Anfang an involviert in den Umsturz der pro-russischen Regierung in der Ukraine, hat schon Gesetze verabschiedet für Sanktionen, hat sich darauf vorbereitet und hat natürlich immer ein Eigeninteresse durchgeboxt. Wem nützt es? Wer könnte noch in Frage kommen? Sind die Andeutungen, sind die Anspielungen von Joe Biden oder von Victoria Nuland ein Garant dafür, dass es die USA war? Ganz klar, nein. Es ist lediglich ein Indiz, es ist kein Beweis. Wir haben keine Fotos, keine Beweise. Wir wissen, dass militärische Hubschrauber der Amerikaner über der Insel Bornholm und der Pipeline gekreist sind. Wir wissen, dass es ein Manöver gab mit 4000 US-Streitkräften in dem Zeitraum. Aber auch das nur ein Indiz, kein Beweis. Also wir brauchen eine seriöse Aufklärung, wir brauchen Beweise. Und wir können lediglich die Frage stellen, wem nützt es, wem dient es, also cui bono? Nützt es den USA? Es stimmt einfach. Die USA waren schon seit jeher ein großer Gegner von Nord Stream 2. Eine mögliche Zerstörung der Energieinfrastruktur würde die USA für lange Jahre natürlich als Hauptlieferant für Gas in Europa festigen. Und eine enge Kooperation zwischen Russland und Europa hatte die USA noch nie im Sinn. Auch da möchte ich auf ein sehr wichtiges Video hinweisen, nämlich die Heartland-Theorie. Das findet ihr hier. Da könnt ihr sehen, warum Großbritannien, aber auch die USA kein Interesse haben zwischen einem starken Bündnis zwischen Deutschland und Russland. Unbedingt anschauen, unbedingt teilen. Aber wie gesagt, wir haben nur Indizien, wir haben keine Beweise. Und natürlich sind die Indizien erstmal aussagekräftig, wie Manöver der US-Streitkräfte, Hubschrauber, die über der Pipeline kreisen und natürlich die Aussagen von Biden, Nuland und die Vorteile, die USA jetzt genießen durch diese Sabotage. Schauen wir uns den russischen Bären an, Russland. Nützt es Russland? Klare und kurze Antwort, nein. Warum sollte Russland sein größtes Druckmittel gegen den Westen zerstören? Und ja, hätte es lediglich Nord Stream 1 getroffen, könnte man sagen, wahrscheinlich wäre es Russland gewesen. Aber da jetzt Nord Stream 1 und auch Nord Stream 2 teilbeschädigt ist und die Reparatur lange dauern wird, spricht einiges gegen Russland. Und Status quo jetzt ist, dass es für lange Zeit definitiv keine Energie, kein Gas mehr aus Russland Richtung Europa geben wird. Aber gibt es neben den zwei Protagonisten USA und Russland vielleicht auch noch andere Kräfte, die ein Interesse haben könnten? Ja, tatsächlich. Zum Beispiel die Ukraine. Wobei die Weltengemeinschaft einig ist, dass die Ukraine nicht die Kapazitäten, nicht die Möglichkeiten, nicht die Experten hat, so eine hochspezialisierte Aktion durchzuführen. Das können nur wirklich wenige Nationen stemmen. War es der Mossad? Welches Interesse, vielleicht die USA zu unterstützen, könnte sein? Waren es Umweltterroristen, Luisa Neubauer oder so? Ja, weiß nicht, ob sie schwimmen kann, aber blubbern kann sie auf jeden Fall. Nein, Spaß beiseite. Auch da wiederum, also das Investment, die Möglichkeiten eher unwahrscheinlich. War es die russische Opposition? Das finde ich einen interessanten Gedanken, um Wladimir Putin zu schädigen, könnte sein. Aber auch da die Frage, haben sie die nötigen Möglichkeiten, Expertise und das nötige Kleingeld, natürlich so eine hochspezialisierte Aktion durchzuführen. Also, und dahingehend werde ich euch jetzt meine Meinung sagen. Ich glaube tatsächlich, vieles spricht für die USA. Und es hat mir auch ein Vögelchen gezwitschert, dass es Friendly Fire war. Ja, tatsächlich. Also die US-Amerikaner haben hier Nägel mit Köpfen gemacht, haben uns alle vor vollendete Tatsachen gestellt, weil jetzt kann man nicht mehr rausgehen und demonstrieren für die Öffnung der Nord Stream Pipeline. Jetzt ist es vorbei. Man war auch erleichtert im Wirtschaftsministerium, was man so hat Leuten hören. Also dahingehend, mehrere Fliegen mit einer Klappe sind geschlagen worden. Die Indizien sprechen ganz klar dafür. Und jetzt noch diese Insider-Informationen, denke ich mal, macht die Sache rund. Und aus dem Grund gehe ich davon aus, dass die USA das zu verantworten hat. Es geht um geopolitische Interessen. Und man muss sich ganz klar, ganz rational fragen, wem dient es, wer hat einen Vorteil, wer könnte dahinter stecken. Und da die USA gerade um ihre Vormachtstellung kämpft und natürlich auch Russland schädigen möchte, Russland aufreiben möchte, China aufreiben möchte und den Dollar weiterhin als Weltreservewährung behalten möchte, kämpft man hier an allen Fronten mit harten Bandagen. Und da wird auch gerne Kollateralschaden auf sich genommen. Und der Kollateralschaden heißt halt Europa, Energieversorgung, Energiesicherheit und deutsche Wirtschaft, Wohlstand und Deutschland. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen, und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de. Und jetzt sehen wir immer mehr Eskalation, es spitzt sich immer weiter zu, immer mehr Eskalation statt Deeskalation. Und letzte Woche, ich habe es vorhin im Eingangsstatement schon erwähnt, die Anschläge auf die Krimbrücke, die einzige Verbindung zwischen Festrussland und der Krim, ein Prestigeprojekt von Wladimir Putin, wurde angegriffen von der Ukraine, wohl mit einer Bombe in einem Transporter. Und das hat natürlich dann auch gleich zu Vergeltungsanschlägen des russischen Militärs dann diese Woche geführt, mit schrecklichen Bombenangriffen auf Kiew und anderen Städten. In Kiew wurde dann unter anderem auch das deutsche Konsulat getroffen und beschädigt. Und Wladimir Putin hat die Anschläge auf die Krimbrücke als Terroranschlag gegen Russland eingeordnet und dementsprechend auch jetzt für eine Rache gesorgt und wird wahrscheinlich auch weiter Rache ausüben. Und das ist jetzt eine neue Eskalationsstufe in diesem Krieg, weil hatten wir am Anfang auch Truppenbewegungen und Angriffe auf Kiew gesehen, war jetzt in den letzten Monaten vor allem der Hauptaugenmerk der russischen Armee im Donbass, im Ostgebiet der Ukraine. Und jetzt sehen wir auf einmal wieder eine Konzentration auf Lviv, also Lemberg, auf Kiew und so weiter. Und jetzt sehen wir auch wieder da eine Konzentration an Anschlägen, an Raketenangriffen. Und es spitzt sich immer weiter zu, es eskaliert immer weiter, wie ich vorhin schon gesagt habe, es muss eskalieren. Nämlich der ukrainische Präsident Zelensky hat dann von der NATO einen nuklearen Präventivschlag gegen Russland gefordert, um einen möglichen Atomangriff der Russen zu vermeiden. What? Ja, es wird immer krasser, kann man nicht anders sagen. Man hat dann zwar ein bisschen zurückgerudert und das Ganze als ein Missverständnis dargestellt und man hätte es vorher machen sollen, also vor dem Ukraine-Krieg oder viel früher, also völlig wirr. Aber Fakt ist, diese Rhetorik ist nichts anderes, wie eigentlich den dritten Weltkrieg heraufzubeschwören. Ich meine, wir sind doch jetzt schon auch allein durch die Waffenlieferung, die Biden jetzt den Ukrainern zugesichert hat. Es spricht immer mehr für Eskalation, und zwar komplette Eskalation. Raketenabwehrsysteme, mehr Waffen, mehr Geld, mehr Panzer, also wirklich mehr Ausbildung und so weiter. Das wird alles die Lage nicht beruhigen, ganz im Gegenteil. Es kumuliert sich immer mehr zu einem Krieg zwischen den USA, der NATO und Russland auf, und das ist brandgefährlich. Und wenn man so den ein oder anderen Vorschauen bzw. ja, Zyklen nachschaut, sieht man ganz genau, wohin die Reise gehen wird. Leider. Und dass wir gerade diesen Paradigmenwechsel, diese Zeitenwende, die ich im Buch beschrieben habe, sehen, zeigt ja auch, dass diejenigen, die jetzt aktiv für konstruktive Lösungsvorschläge sorgen, die für Frieden einstehen, die Frieden befördern und versuchen, Lösungen zu finden, sofort gehatet und diffamiert und stigmatisiert werden. Und zwar egal aus welcher Richtung. Zum Beispiel Elon Musk. Und ich finde es wichtig und konstruktiv, dass man Lösungsansätze wenigstens hat und versucht, darüber zu sprechen. Darüber kann man ja streiten, aber das gehört doch zu einer Demokratie oder zu einer pluralistischen Gesellschaft dazu. Und Zelensky hat ihn dann gleich abgekanzelt als Putin-Versteher und als Freund von KGB und Russland. Ebenso sein Botschafter in Deutschland, Andrei Melnyk, hat ebenfalls dann gleich gewettert gegen Elon Musk. Und wenn man sich die deutschen Politiker anschaut oder anhört, merkt man auch, so richtig an Frieden hat da auch keiner Interesse. Also, wie gesagt, die Kriegsrhetorik, die treibt mir einen Schauer über den Rücken. Laut der FDP-Politikerin Strack-Zimmermann ist es verstörend, wenn man eine diplomatische Lösung fordert und keine weitere Eskalation. Sie gehört zu den größten Unterstützern und Befürwortern von schweren Waffenlieferungen. Vielleicht ist die FDP deswegen in der Niedersachsenwahl unter die 5%-Hürde gefallen und nicht mehr im Landtag vertreten. Bravo! Und ich möchte nur kurz daran erinnern, dass diejenigen, die jetzt sich für Frieden stark machen, für konstruktive Lösungen stark machen und Vorschläge unterbreiten, dass das diejenigen sind, die auch vor 2 Jahren vor willkürlichen Corona-Maßnahmen gewarnt haben und vor allgemeinen Impfpflichtempfehlungen. Und sind wir uns doch mal einig, die lagen damals verdammt richtig. Vielleicht liegen sie jetzt wieder richtig und man sollte sie mal anhören. Nur mal so gesagt. Ja. Und jetzt hatten wir die Sabotageakte bei der Deutschen Bahn. Wir sehen den Blackout in Bornholm auf der Insel. Und jetzt natürlich die Frage, wird es eine Art False-Flag-Aktion geben, die auch immer wieder sehr beliebt ist bei den Geheimdiensten, um das Narrativ zu ändern. Wenn jetzt irgendwas Großes in Deutschland passieren würde, würde die Stimmung natürlich kippen und viele würden sagen, ja, jetzt müssen wir aber schwere Waffen liefern. Und dann würde sich Strack-Zimmermann die Hände reiben, ihr Köfferchen packen und wieder ohne Maske im Zug Richtung Ukraine mit Waffen im Gepäck fahren. Tatsächlich sollte man, wenn jetzt was passiert in Deutschland, wovon leider auszugehen ist, es wird ja schon gewarnt, Sollte man dann fragen wieder, wer war es und keine voreiligen Schlüsse ziehen, beziehungsweise wirklich auf Indizien und Beweise achten. Auch die können natürlich manipuliert werden. Hey, was ist noch real da draußen? Das ist die komplette Matrix. Ja, aber dann könnte man davon ausgehen, dass es vielleicht initiiert wurde, um die Stimmung in der Bevölkerung oder auch in der Regierung oder bei der NATO zu ändern. Und dann könnte das Ganze nochmal sich hochspitzen, hocheskalieren. Und das wäre natürlich der Super-GAU im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, die IT-Fachleute sagen ja, es war nur ein Testlauf, ein Probelauf und Nachtigalle gehört ja Trapsen. Ja, vielleicht wird da was Großes vorbereitet, im Narrativ der Bürger schon was programmiert. Und natürlich war der Einmarsch Russlands in der Ukraine falsch, wie in diesem Video dargestellt, und völkerrechtswidrig. Aber die Situation spitzt sich immer mehr zu und man verrennt sich auch. Es geht wirklich nur noch um Vergeltung, um Rache und so weiter. Man versucht gar nicht mehr eine Lösung zu finden auf diplomatischer Ebene. Und wer stoppt diesen Wahnsinn endlich? Man muss ins Gespräch gehen. Und Russland hat jetzt wieder verkündet, man wäre für diplomatische Konsultationen bereit, man würde sich an den Tisch setzen. Man sollte jetzt wirklich aufeinander zugehen, auch wenn das Band zerschnitten scheint. Aber denkt bitte an die Vergangenheit. Denkt, Zweiter Weltkrieg, Deutschland, Krieg initiiert, Angriffskrieg, Leid über ganz Europa verbreitet und trotzdem gab es dann Verhandlungen, trotzdem gab es ein Miteinander danach. Und ich möchte daran erinnern, dass diese menschliche Katastrophe das Fundament war für die Europäische Wirtschaftsunion, für den deutschen-französischen Freundschaftsvertrag, für ein Zusammenrücken. Wollen wir denn wirklich das Ganze eskalieren lassen? Wollen wir wirklich einen dritten Weltkrieg riskieren? Eine Konfrontation zwischen zwei Atommächten? Und Europa ist zum dritten Mal nicht nur dabei, sondern mittendrin und Schauplatz dieser Tragödie? Ja, und auch in Deutschland könnte es ungemütlich werden. So weit ist Russland nicht weg. Und wenn hier wirklich dann Terroranschläge beginnen würden, ich meine, selbst die Bundeswehr warnt vor Anschläge auf Kernkraftwerke und dass man sich darauf vorbereiten sollte. Ich meine, neben Energiekrise, galoppierender Inflation, Deindustrialisierung, Infektionsschutzgesetz und so weiter, soll man jetzt noch Batterien und Taschenlampen kaufen und Vorsorge betreiben, weil der Blackout droht. Muss man sich dann wundern, wenn die Bürger enttäuscht sich von der Regierung oder von der Politik abwenden, wenn sie gar nicht mehr wählen gehen? Hey, ich möchte daran erinnern, die größte Partei in Niedersachsen war die Partei der Nichtwähler, 35%. Muss man sich dann wundern, wenn sich diese enttäuschten Bürger dann zu einer linken oder rechten Partei angezogen fühlen und diese aus Frust wählen? Hey, und seht das im Mundschuh, bringt es gut auf den Punkt.
Das Problem ist, wir haben eine Regierung, die nicht mehr die Mehrheit der Menschen in diesem Land repräsentiert. Sie haben wie viel Prozent? 10, 12, 90% haben sie nicht gewählt. Die Grünen feiern heute in Niedersachsen Wahlsieg mit 14% der Stimmen. Das ist absurd, das Hanebüchen. Und es ist schlimm, dass man ihnen, also wirklich einer dilettantischen Regierung, die Verantwortung gegeben hat, dieses Land zu führen. In einer Situation, in der wir große Krisen haben. Und was macht die Regierung? Sie führt auf der einen Seite Krieg, verhängt Sanktionen, die sie gar nicht durchziehen kann, schneidet sich ins eigene Fleisch und schadet immer weiter ihren eigenen Bürgern, riskiert damit einen Volksaufstand.
Wir haben eine Regierung, die nicht mehr die Mehrheit der Menschen in diesem Land repräsentiert. Und ich habe es schon oft gesagt, wir werden diesen Winter die Zeche für diese Politik zahlen müssen. Und es wird hart werden. Vielleicht brauchen wir diese Katastrophe, vielleicht brauchen wir diese Krise, um endlich zu lernen. Der Mensch lernt durch Scheitern. Auch das übrigens in meinem Buch enthalten, warum die Menschheit aus der Vergangenheit seltenst lernt. Das ist der Generationenzyklus. Die Entscheidung für hohe Energiepreise ist eine politische Entscheidung. Unsere Politiker haben sich für einen völlig überhasteten und übereilten Atomausstieg entschieden, aus rein populistischen Gründen. Die grüne Transformation sich auf die Fahnen geschrieben, ohne überhaupt Lösungen zu haben. Wie soll denn eine hoch energieintensive Wirtschaft wie Deutschland mit grundlastunfähigen Energieträgern wie Wind und Sonne funktionieren? Da gibt bis heute weder Speicherkapazitäten noch die Technologie dazu, noch die Antworten und Lösungen. Und die Politik hat sich dazu entschieden, im Gegensatz zu über 100 Ländern weltweit, Sanktionen gegen Russland zu verhängen, die uns mehr schaden als Russland. Schaut euch diesen Chart an. Die Importpreise in Deutschland sind um 32,7% zum Vorjahr gestiegen. Und Haupttreiber ist natürlich vor allem die Energieeinfuhr. 162,4% teurer als im August und allein zum Vormonat im Juli um 18,9% höher. Der Westen braucht endlich eine neue Strategie. Das meint auch Politikwissenschaftler Peter Neumann, der übrigens bald hier im Interview ist, in einem Gastbeitrag im Spiegel. Aus dem Artikel schreibt er Folgendes, was ich vollkommen unterstreiche. Auf der anderen Seite sind vermeintliche Freiheitskrieger, die Russland demütigen wollen. Sie vernichten das Eskalationspotenzial des Konfliktes und weigern sich, irgendeine Lösung zu akzeptieren, die weniger als 100% der ukrainischen Maximalposition entspricht. Mehr noch, sie sträuben sich dagegen, das Ende des Konfliktes überhaupt zu thematisieren. Jeder Versuch, darüber zu sprechen, wird mit dem Hinweis gekontert, dies müssten die Ukrainerinnen und Ukrainer selbst entscheiden. Und genau so ist es. Sobald man was anderes sagt wie das Narrativ, wird man sofort mundtot gemacht und in irgendeine Schublade gesteckt. Da ist man entweder Putin-Versteher oder Nazi oder whatever. Schon Wolfgang Ischinger, ehemaliger Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, hatte im März davor gewarnt, den Konflikt eskalieren zu lassen. Allein Sanktionen und immer mehr Eskalation und Waffenlieferungen bringen uns nicht weiter, führen zu keiner Lösung. Also kommen wir zum Fazit. Wir sehen, vieles beruht tatsächlich auf Spekulation, aber die Indizien, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es die US-Amerikaner waren, ist doch schon sehr, sehr überproportional. Aber wir alle wissen, das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit. Deswegen, nochmal, ihr könnt keiner Seite glauben oder vertrauen. Alle Bilder, die ihr seht, egal ob auf Twitter oder Telegram, es kann alles gestaged, gefaked sein, deepfake und so weiter. Ich wollte euch einfach jetzt mal aufzeigen, wer welche Gründe haben könnte für diese Eskalation, wer davon profitiert und wer am wahrscheinlichsten dafür verantwortlich ist. Macht euch euer eigenes Bild, ich bin gespannt, was ihr denkt. Schreibt es in die Kommentare rein, teilt das Video jetzt schon mal kräftig und lasst natürlich ein Abo da, wenn ihr neu hier seid. Was ich vermisse, sind Politiker, die nach Diplomatie rufen, die sagen, wir müssen jetzt in Friedensverhandlungen gehen. Ganz im Gegenteil, ich höre nur Kriegsrhetorik. Uns muss klar sein, dass wir hier mit dem Feuer spielen. Wir sprechen hier von Atommächten. Wenn die ganze Sache eskaliert, die USA ist weit weg, der ganze Scheiß wird hier passieren. Wie der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg, wird auch der Dritte Weltkrieg dann in Europa stattfinden. Und Deutschland ist wieder mittendrin. Und ich möchte auch daran erinnern, was es damals für einen Aufschrei gab, als 2016 durch die Medien ging, Trump gewinnt die Wahl und so weiter. Und man hatte Angst vor einem Dritten Weltkrieg und vor einem Atomkrieg. Jetzt sind wir näher dran mit Biden, als mit Trump wir jemals waren. Und diejenigen, die damals vor dem Dritten Weltkrieg, vor Atomwaffeneinsatz und vor Trump gewarnt haben, sind diejenigen, die am lautesten nach schweren Waffen und eigentlich nach Krieg schreien. Völlig verstörend. Das zeigt diesen Paradigmenwechsel. Deswegen kann ich nochmal euch wirklich ans Herz legen. Lest mein Buch, lest die Züge, dann versteht ihr genau, was gerade passiert. Und schaut euch auch unbedingt das Video an von Matthias Desmet. Ich habe mit ihm ein Interview geführt über die Massenpsychose, was hier gerade passiert, wie Menschen hier umprogrammiert werden, wie aus Linken auf einmal Kriegstreiber werden. Für mich waren die Grünen immer die Anti-Kriegspartei. Da gab es Friedensdemonstrationen und Ostermärsche. Wo sind die hin? Was machen die an Ostern? Ich bin gespannt, ob sie dann dort auftreten und dann wirklich zugeben, dass sie Heuchler sind. Übrigens, Ricarda Lang folgt mir leider nicht mehr auf Twitter. Schade, aber wahrscheinlich war ihr das zu viel Wahrheit. Zum Abschluss, George Orwell bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, nämlich mit folgendem Zitat. War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Tja, nach wie vor ist 1984 und Big Brother is watching you ein geniales Buch. Und wer es jetzt liest, wird wahrscheinlich Tränen in den Augen bekommen, weil er die Gegenwart sieht. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was denkt ihr? Wer ist verantwortlich für die Anschläge auf die Nord Stream Pipeline? Wer ist interessiert an der Eskalation? Wird es eskalieren? Was habt ihr für konkrete Lösungsvorschläge? Das würde mich interessieren. Und was tust du, damit unsere Politik endlich aufwacht? Bereitet euch vor, mental, aber auch monetär. Ich hoffe, das Video war ein Mehrwert für euch. Ich wollte einfach mal die Gesamtsituation zusammenfassen, weil so viel passiert ist. Wahrscheinlich kann ich heute, wenn das Video erscheint, gleich das nächste Video machen bzw. updaten, weil es ja jeden Tag verrückter wird. Und diese Volatilität, diese verrückte Zeit wird leider noch länger anhalten. Auch das ist ein Zyklus, auch das hatte ich ja prognostiziert. Deswegen zieht euch warm an, nicht nur, weil wir kein Gas mehr haben und keine Energie mehr haben und frieren sollen, wie Schäuble gesagt hat, dann sollte sich halt einen zweiten Pulli anziehen. Ne? Das ist auch so eine Sache. Muss ich kurz nochmal die Kurve kriegen. Und zwar, das Moderne, sollen sie doch Kuchen fressen, ist jetzt Wolfgang Schäubles, sollen sie doch ein Pullover tragen. All das zeigt ja den Wahnsinn der aktuellen Situation, dass wir in Deutschland im Jahr 2022 darüber reden müssen, ob es Rationierungen gibt, Zuteilung und ob man überhaupt noch in einer warmen Bude sitzt. Ne? Und beenden möchte ich das Video heute mit diesem wunderschönen Satz, den ich gesehen habe, und zwar, Menschen, weigert euch, Feinde zu sein. Geht aufeinander zu. Wir sind eine Spezie, wir sind eine Menschheitsfamilie. Nur gemeinsam können wir diese Krisen lösen und nicht, indem wir uns die Köpfe einschlagen. Und aus dem Grund kann ich nur noch mal unterstreichen und betonen, bin ich davon überzeugt, dass Waffen nichts zur Deeskalation führen, ganz im Gegenteil. Sie werden das Ganze in die Länge ziehen. Den Krieg, das Leiden, den Tod. Und aus dem Grund bin ich auch dankbar für konstruktive Lösungsvorschläge von dir, aber auch von Elon Musk oder Sarah Wagenknecht, egal aus welchem politischen Lager. Es geht um Frieden. Es geht um Zusammenleben in Harmonie und Frieden. Und deswegen, genau wegen solchen Menschen, die den Mut haben, auch gegen das Narrativ und gegen die Stigmatisierung anzutreten, Rückgrat beweisen, sagen, hey Leute, das macht doch alles keinen Sinn hier, lass uns doch lieber mal über Frieden reden, Diplomatie reden. Genau wegen solchen Leuten ist und wird die Welt da draußen besser, als wir immer glauben. Herzlichst, euer Marc.
Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter markfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast@mark-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Mark.